So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit dem Joel Kaczmarek, den der ein oder andere durchaus erkennen dürfte und sollte, wahrscheinlich eher sollte. Ich hatte meinen ersten Touchpoint, habe ich viele Jahre später tatsächlich erst rausgefunden, to be fair, mit dem Buch, das der Joel damals geschrieben hat, bezugnehmend auf die Sambo-Brüder, das ich vor 7, 8, 9 Jahren oder so gelesen habe. Ich hoffe, es liege nicht falsch und das Buch ist erst vor 7, 8, 9 Jahren rausgekommen, aber es ist schon auf jeden Fall einige Jahre sind her. Da bin ich gerade so ins Thema E-Commerce, Marktplätze und Co. eingestiegen und habe das dann vor ein paar Jahren eigentlich erst verstanden, dass Digital Kompakt, was eigentlich die Hauptfirma von Joel ist, wo ich vielleicht gerne kurz ein paar Sätze dazu sagen darf, und das Buch von der gleichen Person gemacht wird. Und ja, den Joel haben wir heute dabei zum Thema E-Commerce Zukunft, Zukunft von E-Commerce, wo er ganz passenderweise, haben wir im Vorgespräch dann gemerkt gehabt, tatsächlich auf der K5 auch, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme exakt eine Woche tatsächlich her ist, ein Panel mit begleitet, mit kommentiert, mit moderiert hat. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Joel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Moritz, danke für die Einladung.
Ich würde sagen, ich habe jetzt schon mal so 2, 3 Sätze gesagt, aber da gehört ja doch noch mal einiges mehr mit dazu. Möchtest du vielleicht kurz dich vorstellen, vielleicht auch ein bisschen mit der Historie, was du machst, wo du herkommst, was du auch gemacht hast, etc.?
Ja, ich mache so im Express-Tempo, weil wir wollen ja die Podcast-Zuhörenden hier sozusagen gerne gespannt halten. Also ich bin 2009 in die Digitalwirtschaft eingestiegen, habe dann ein kleines Blog übernommen, was damals wirklich noch ein Blog war, was wir dann ausgebaut haben zum Magazin und zum Verlag, das hieß gründerszene.de. Und dadurch habe ich so die ganze Startup-Welle in Deutschland mitgenommen, weil als Startups abhoben, waren wir sozusagen eins der Boote, das von der Flut gehoben wurde und haben sie dann auch irgendwann an Axel Springer verkauft. Das heißt, mittlerweile ist es bei Business Insider angedockt und ja, können die Leute da noch konsumieren, was da so passiert. Und wie du richtig gesagt hast, bin ich da rausgegangen, habe dann ein Buch geschrieben über die Samwer-Brüder, was jetzt auch gerade nicht verfilmt, aber verpodcastet wurde, könnte man sagen, von ja, irgendwie OMR, hier in dem OMR Rabbit Hole Podcast auch. Da kann man ganz viele Dinge von dort und ich habe da auch viele Sachen sagen dürfen. Also haben die Kollegen ja ganz toll gemacht. Und momentan ist es so, ich habe einen Podcast namens Digital Kompakt, der dreht sich halt um Digitalisierung und ja, ich bin so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, Storyteller, Wissensvermittler auf mehreren Ebenen, weil ich habe mit Digital Kompakt einen Podcast, der dreht sich halt um Business, da rede ich halt viel darüber, wie man Firmen aufbaut. Dann bin ich der Moderator vom Podcast der Bundesregierung, das heißt aus Regierungskreisen, da hört man mich dann in Richtung Politik und gerade starte ich noch einen dritten Podcast, der heißt 5 Dinge mit 20, da frage ich Leute immer, was ihre 5 Dinge sind, die sie gerne schon mit 20 gewusst hätten. Das heißt, da wird es wahrscheinlich so ein bisschen mehr unterhaltungstechnisch zugehen. Also hast du 3 Ebenen, Business, Politik, Unterhaltung und all das führe ich dann auch so ein Stück weit zusammen, weil ich habe mit Makers und Shakers eine eigene Community gegründet, wo wir ja digital affine UnternehmerInnen quasi helfen, zusammenbringen und denen helfen, sich weiterzuentwickeln.
Spannend. Die 2 anderen Podcasts wusste ich tatsächlich nicht. Wie heißt der Podcast mit oder für die Bundesregierung?
Aus Regierungskreisen.
Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich würde direkt reinstarten. Wir haben das Ganze in 3 Kategorien heute eingeteilt. Wir sprechen einmal, wie sollte es anders sein, selbstverständlich zum Thema Handel aus Asien, von Asien, wo wir uns einfach Themen anschauen, wie zum Beispiel in Temu, wo wir einfach einmal evaluieren, inwiefern sollte man darauf reagieren als, ja, klassische Mittelständler vielleicht als Brand aus Deutschland oder auch als kleine D2C-Brand. Auf der anderen Seite schauen wir uns an, wie verändert sich Social. Auch hier sicherlich der Aspekt Asien wieder sehr interessant, wo wir uns einmal anschauen und uns die Meinung von Joel anhören. Und dann werden wir selbstverständlich, wie es sich für unseren Podcast gehört, primärer Natur auch nochmal auf das Thema Marktplätze eingehen. Vorab, bevor wir direkt in das Thema Social einsteigen, du warst auf dem Panel mit dabei, auf der K5, was kam denn da raus? Da ging es ja auch unter anderem zum Thema E-Commerce Zukunft. Was waren so ein bisschen die 2, 3, 4 Kernelemente, wo du auch nochmal für dich mitgenommen hast, eben in der Diskussion mit den anderen Teilnehmern?
Na, ich mache es jedes Jahr so auf der K5, dass ich mit Dominik von Payback zusammen so versuche, die Häuptlinge einer Branche zusammenzubringen. Also letztes Jahr zum Beispiel waren ja irgendwie der CEO von Amazon und der CEO von DM Drogeriemarkt dabei und damit zum Beispiel mal so darüber geredet, wie senken eigentlich so Big Player den Markt gerade, wie gehen die vor? So, und dieses Jahr waren die CEO von eBay da, die Saskia Meyer-André und der Co-CEO von Zalando, der David Schröder. Ich bin immer durcheinander. Der eine heißt David Schröder, der andere David Schneider. David Schneider war bisher sozusagen einer der Gründer und David Schröder war bisher der COO und ist jetzt gerade zum Co-CEO aufgestiegen ab 1. September. Und dann hatten wir noch einen Wirtschaftsprofessor dabei. So, das war quasi die Ausgangslage. Und da haben wir halt geschaut mit Blick auf diese drei Ebenen. Also es passiert ganz viel im Bereich KI, es passiert ganz viel im Bereich Social und es passiert ganz viel durch diese asiatischen Händler, die du gerade genannt hast. Wie stellt man sich denn da auf? Und ich würde sagen, so die Kern-Takeaways waren halt, dass natürlich jeder so seinen eigenen Zugang gesucht hat. Also eBay hat zum Beispiel gesagt, die haben halt ein sehr großes Longtail-Angebot. Also die haben ein Angebot, was sehr spezifisch teilweise ist, sehr kleinteilig. Und sie haben auch ein sehr großes, sag ich mal, Recommerce-Angebot. Also wo du Refurbished-Produkte hast, wo du Gebrauchtprodukte hast, dass sie halt versuchen, aus diesen Assets quasi einen Benefit zu schlagen und auch zu schauen, wie können sie denn beide Seiten ihres Marktplatzes irgendwie glücklich halten und daraus quasi eine Positionierung ableiten. Zalando demgegenüber hat mehr so den Weg gewählt, auf der einen Seite auf das Thema Hochwertigkeit zu gehen, also zu sagen, bei ihnen geht es auch ein Stück weit um Qualität und die Sortimentstiefe auch zu erhöhen, also vor allem im Bereich Kids, Sports, solche Sachen. Und zweite Ebene, B2B-Geschäft. Dass sie halt auch sagen, das, was wir da tun an Prozessen, das möchten wir gerne auch weiterreichen. Und die Ebene, die sich dann noch dazu aufbauen, ist halt diese Supply Chain-Kompetenz, die ja eigentlich Temu und Shein und Co. ausmachen, dass die halt in der Lage sind, quasi Factory to Consumer direkt zu liefern. Also wenn bestellt wird, wird fast erst gefertigt, mal übertrieben gesagt. Und diese Supply Chain-Kompetenz ein Stück weit bei sich auch abzubilden, immer mit dem Blick, dass man halt auch, sage ich mal, einen europäischen Standort hat und da halt auch sich Gedanken macht, wie kann es mit Thema Nachhaltigkeit aussehen, wie kann das irgendwie auch vielleicht so umgesetzt werden, dass man nicht so eine hohe asiatische Abhängigkeit hat oder. Also so tief haben sie sich jetzt da noch nicht in die Karten schauen lassen, aber dass das quasi ein Move ist, wo man darauf reagiert, das ist für mich schon deutlich.
Ja, spannend. Fairerweise sind das ja die Perspektiven von Marktplätzen und ich glaube, was wir heute oder wo heute der Unterschied ist zum Panel Talk, wird sein, dass wir uns nicht nur, das heißt nur, aber dass wir uns zusätzlich zu dem, was du gerade genannt hast, eben speziell anschauen, wie sollten eben Brands selbst darauf reagieren, was haben sie für Möglichkeiten, etc. Lass uns direkt mit Social beginnen, Joel. Social hat sich nochmal stark verändert, vor allem würde ich mal sagen, in den letzten 2 Jahren. Wenn wir Amazon uns anschauen und die neuen Marketingmaßnahmen, Möglichkeiten, Chancen etc. betrachten, schauen wir immer sehr auf die USA. Sind da sehr dankbar, dass wir da unzählige Kunden haben, einige Kunden, viele Kunden haben, mit denen wir hier immer schon Themen antesten können. Und so ist es ja eben auch gerade im Thema Social, Stichwort TikTok Shop, was ja in den USA definitiv ein großes, großes Thema jetzt schon ist. Die große Frage irgendwo aber auch bleibt, ob das in Deutschland oder in Europa, wenn wir uns ein bisschen größer anschauen, ob das in Europa funktionieren wird oder funktionieren kann. Es gab ja schon unzählige Versuche in der Vergangenheit, irgendwie Social Commerce zu treiben, Social Commerce zu etablieren. Das hat in der Vergangenheit wenig funktioniert. Wenn wir uns an Facebook, an Instagram-Shops und Co. Zurückerinnern. Jetzt ist aber ein ganz neuer Player auf dem Markt. Gleichzeitig gibt es neue Versuche von zum Beispiel Amazon als Marktplatz mit Social-Plattformen wie zum Beispiel einem Facebook zu reagieren oder zu arbeiten. Speziell, wenn wir uns anschauen, was da Amazon macht, macht das natürlich total Sinn für die. Sie müssen sich nicht mehr selbst den Traffic einkaufen bei einem Facebook und Co., sondern lassen den Merchant dafür bezahlen. Einige Themen, die sich da irgendwie gerade verändern oder schon verändert haben, sowohl in Europa als auch in den USA. Wie siehst du Social gerade mit dem neuen Player TikTok?
Ich finde
Oder
mal
kann
ganz
man den noch
spannend.
als neu bezeichnen?
Ich glaube schon. Ich glaube, für viele Unternehmen ist es noch auch ein Hardcore-Faktor, das überhaupt zu verstehen und in diese Denke reinzukommen. Also man merkt ja auch, dass diese Videokomponente, sage ich mal, ganz viele Dinge abgelöst hat. Also auch Podcasts, wo wir gerade sitzen. Du sagst auch, du machst Reels hinterher aus deinem Podcast, weil das so der Haupttrafficbringer dafür ist. Und ich glaube, das ist halt ganz massiv. Und Video hat ja den großen Charme, dass du es natürlich auch sehr gut, sage ich mal, recyceln kannst. Also du kannst jetzt als Unternehmen hingehen, kannst sagen, ich baue paar TikToks und recycle die als Reels auf Instagram, als Shorts auf YouTube, benutze die vielleicht noch sonst auf meiner Webseite oder in meinen anderen Kanälen. Also das hat ja ein großes Potenzial. So, und ich würde die Frage, die du gerade gestellt hast, die würde ich immer immer so ein Stück weit beantworten aus der Richtung her, wer bin ich eigentlich, wie bin ich aufgestellt? Weil es gibt so diesen schönen Leitsatz, Markus Diekmann zitiert ihn immer super gerne, dieses get big, get special or get out. So, das heißt, du musst natürlich überlegen, welche Größe hast du und welche Spezialisierung und dementsprechend deine Strategie anpassen. So, und ich kann dir ja mal zwei Use Cases irgendwie mit dir mal diskutieren und aufbereiten, die ich gerade ganz interessant finde, die das, glaube ich, ganz schön deutlich machen. Der erste Use Case ist Hitchler, diese Süßigkeiten. Mhm. Die machen ja jetzt immer hier diese Hitchies. Das ist ja so ein typisches Beispiel für klarer Markt-Underdog gegenüber Haribo, gegenüber amerikanischen Playern, also wenn du die mit irgendwie sowas wie Mondelez, Kraft und Co. in einen Bottich wirfst, dann ist ja ganz klar, dass die, sage ich mal, Second Mover sind oder, sage ich mal, signifikant kleiner. Und sie verstehen es ja aber total geschickt, dieses ganze Social Game mit irgendwie bunt, sauer, grell, so einzusetzen, dass das bei denen krassen Hype entfacht, ja. Also ich habe gestern irgendwie mit so einer TikTok-Expertin mich unterhalten, die sagte, ja, ich hole mir auch mal diese Wassereise von denen, die sind voll geil und so, ne. Das ist ja sozusagen mal ein schönes Beispiel, wie man Brand spielt in diesem TikTok-Umfeld und wo man halt sehr stark drauf setzt, mit einerseits einem Gesicht und andererseits einer gewissen, also so einer Machart, die auf den Kanal einzahlt, zu punkten. Und ein anderes Beispiel, was ich ganz interessant finde, ist Douglas. Ich hatte hier den Yassin auch mal bei mir im Podcast, lustigerweise auch mit Dominik von Payback, der den ganzen Bereich auch verantwortet mit. Und die gehen halt zum Beispiel hin und sagen, sie versuchen in ihrer Douglas-App eine eigene Social-Welt aufzumachen. Also die versuchen, dass Creator und CreatorInnen, so ist es richtig gegendert, dass die quasi, sag ich mal, sowas wie Unboxings machen, Produkte erklären. Sie wollen halt so eine Art Wikipedia für Beauty werden. Ja, das heißt, der Gedanke ist, Leute, die eine Followership haben, das können ja manchmal auch Mikroinfluencer sein, das müssen ja jetzt nicht irgendwelche sein, die eine Million Follower auf Instagram haben, sondern vielleicht auch eine sehr spezifische, starke Zielgruppe, dass die bei denen halt auch mit diesen Produkten interagieren, von denen dafür auch irgendwelche Benefits kriegen, sodass die Douglas-App halt so eine Anlaufstation wird, um mit diesen Produkten stattzufinden. Dass wenn man sich zu denen fortbildet, dass man da dann halt, Markenberührung hat. So. Und das ist halt eine ganz andere Strategie. Heißt ja nicht, dass die nicht auch TikTok machen oder dass die nicht auch auf Instagram ihre Lives machen oder mit Live-Shopping experimentieren. Das machen die auch. Aber die Strategie ist nochmal intensiver darauf gemünzt, dass man quasi diese Attention von den Creators, ja, dass man die quasi auf der eigenen Plattform hat. Und Zalando macht ja was Ähnliches. Also die gehen jetzt auch mehr da rein, dass die sagen, okay, wir wollen, dass diese ganzen Menschen, die quasi Sichtbarkeit in dem Feld haben, dass die auch bei uns im Umfeld mehr stattfinden. Also es würde mich nicht wundern, wenn Zalando auch in Zukunft, ich weiß nicht, über Artikel, über Collabs, über Inhalte, über solche Videogeschichten in ihrer eigenen App, wahrscheinlich denken die auch über Feeds nach. Also würde mich nicht überraschen, wenn dem so ist. Und das ist sozusagen halt so der intensivste Move, den du natürlich dann fahren kannst, dass du diese ganze Welle dann auch bei dir in deinem Umfeld stattfinden lässt.
Total. Ich glaube, die Zielgruppe zu ownen, was es ja am Ende des Tages primärer Natur ist, das ist ein Thema, das wird ja schon die letzten 5 Jahre einfach stark gespielt von den allermeisten Playern, die aktiv und relevant sind. Lass es uns noch mal ein bisschen von weiter weg betrachten. Am Ende geht es doch dann darum, dass wir sagen, hey, wir müssen, egal wo, müssen wir schaffen, die Zeit, die ein User mit mir verbringt, einfach zu maximieren. Das ist ja auch die Kern-KPI von egal welcher Social-Plattform, ob das ein Instagram, ein TikTok, ein YouTube oder sonst was ist, wo sie auch immer miteinander oder gegeneinander konkurrieren. Und das ist völlig egal, ob ich das über meine eigenen Content-Formate baue, die ich auf Drittplattformen spiele, oder ob ich das eben auf den eigenen Plattformen spiele, wobei es selbstverständlich viel besser ist, wenn ich es auf einer eigenen Plattform wie zum Beispiel einer eigenen App habe.
Ja, also ich meine, Dwelltime ist ja so das Schlagwort dafür, also die Zeit, die NutzerInnen in meiner Umgebung verbringen, dass das die neue Währung ist. So, und jetzt gibt es ja verschiedene Dinge dabei, die man sich anschauen kann. Also zum einen ist es, glaube ich, so, dass wichtig ist, mal die Mechanismen der Plattform zu verstehen. Also so ein TikTok zum Beispiel ist in meiner Wahrnehmung auch eine Plattform, wo, glaube ich, für Unternehmen wichtig zu verstehen ist, done is better than perfect. Also ich glaube, es geht darum, dass man viele Dinge ausprobiert. Alles, was ich so mit Experten am Markt diskutiere, ist immer, von 35 Videos geht vielleicht eins steil. Ja, und das muss auch der Gedanke sein. Also du kannst nicht irgendwie hingehen und kannst sagen, ich mache jetzt meine Company geleckten, supergeil Branding-Vorgabe-konformen Videos und bin mega happy, dass ich da mit einem riesigen Storyboard und irgendwie 3 Millionen Euro was produziert habe, sondern du musst im Gegenteil eigentlich eher schnell, eher sein, eher real, eher direkt. Weißt du, so, es muss so echte Emotionen sein. Und vielleicht ist es auch manchmal der gleiche Content in 10 verschiedenen Arten und eine Art verfängt dann. Das heißt, da geht es, glaube ich, um so eine gewisse Experimentierfreude. Und das andere Thema ist, Was man ja auch merkt, also das ist so der die andere Trend, den du ja hörst, dass bei TikTok ja immer mehr das Langformat in den Fokus rückt. Weil, wisst ihr, früher war es ja so, die Facebook hat die Aufmerksamkeitsspanne der Leute auf 20 Sekunden runtergebracht, TikTok auf 3. So, das gesagt. Und ich glaube, die merken jetzt halt gerade auch, dass natürlich so diese Verweildauer wichtig ist, gerade wenn es auch ums Werbeumfeld geht und diese Dwell-Time halt sozusagen dadurch auch gesichert wird, dass die Leute lange in Formaten drin hast. Das heißt, deren großer Faktor, auf den sie schauen, ist wahrscheinlich YouTube. Und da hat YouTube wiederum eine ganz attraktive Positionierung, weil sie halt diesen langen Content haben. Von daher würde ich sagen, sollten wir, wenn wir darüber reden, die Diskussion auch mal in Richtung YouTube aufmachen und in den längeren Content, also Formate von einer halben Stunde sind ja mittlerweile, glaube ich, auch schon möglich auf TikTok. Und es würde mich nicht wundern, wenn es da halt auch hingeht, dass man da auch schaut, dass man in diesem Umfeld auch längere Inhalte hinkriegt. Ja, to be discussed, ob das immer, wie brandkonform das immer ist, ob man als Brand jetzt irgendwie hingeht und macht damit was. Ja, also vielleicht macht Check24 dann seine Talkshow, die ist immer so geriert für die Werbung, mal in Real in einer halben Stunde oder einer Stunde. Mhm. Who knows, ja, um mal so in Formaten zu denken. Aber ich glaube, das sind so die Dinge, dass man einerseits sich gewahr wird, wie funktioniert die Plattform, wie experimentiere ich da, in welcher Geschwindigkeit und welchen Content braucht's. In Klammern wahrscheinlich dreckiger und schneller, als man also denkt als Brand. Und dann ändert sich es auch schnell und wahrscheinlich halt auch immerhin in Richtung Lang-Content. So, das wären so die Sachen, die ich mir halt angucken würde, wenn ich mich mit dem Thema jetzt auseinandersetze.
Total. Ich hatte ja auch letztes Mal irgendwie die Diskussion mitbekommen, wo ist jetzt wirklich die Konkurrenz unter den eigenen Plattformen für Brands, wo ich dann die These mit reingeworfen habe, dass es aus meiner Sicht gar nicht oder völlig irrelevant ist, welche Plattform welchen Fokus hat, welche Plattform welche Relevanz für mich als Brand hat. Am Ende glaube ich sehr stark dran, dass, so wie du es gerade auch gesagt hast, du aus einer Art von Content sehr viele verschiedene Pieces bauen kannst, die sowohl in Kurz- als auch in Langformat funktionieren oder passieren können. Und da ist definitiv YouTube ein entscheidender Bestandteil. Insgesamt Video. Video als Thema, auch wenn wir dann schon ein bisschen runterziehen zum Thema Marktplätze, das Thema. Videos sind nicht nur im Social relevant oder entscheidend. Die sind ja insgesamt auch, wenn ich einen Shop betrachte oder eben auch wenn ich Marktplätze betrachte, wenn ich mir anschaue, wie relevant Amazon im Speziellen jetzt fairerweise als einziger Marktplatz wirklich in Gänze, aber wie stark Amazon das Thema Videos auch spielt. Ich habe unzählige Werbeslots mittlerweile mit und für Video. Und wenn ich hier quasi mich als Brand, um kurz konkret was mitzugeben, dahingehend aufstelle, dass ich fast schon ein Mediahaus bin, übertrieben gesagt, dann bin ich da definitiv richtig aufgestellt. Ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit einer Brand von uns, mit einem Kunden von uns, wo wir quasi ein bisschen Diskussion hatten, inwiefern bauen wir jetzt konkret nicht die Content, sondern Videostrategie für die nächsten 6 Monate, also fürs nächste Halbjahr auf. Das war im Rahmen des Halbjahresgesprächs. Dann hat er nahezu folgenden Satz gesagt, völlig egal, wir können alles tun. Am Ende sind wir mittlerweile fast schon mehr Mediahaus als Hersteller für die Produktkategorie, in der die Kollegen eben unterwegs sind. Und ich glaube, der Way to go ist definitiv der richtige, vor allem mit dem Punkt, wo du gesagt hast, hey, am Ende, ich brauche 30 Videos und davon funktioniert eins.
Und 30 ist wahrscheinlich noch optimistisch, wahrscheinlich sind es eher 100 Videos. Ja.
Das haben wir gedacht, ich habe es nicht kommentiert. Ja, glaube ich auch.
Aber also ohne dass ich jetzt großer Marktplatzexperte bin, aus dem Bauch raus und von dem, was ich so am Markt erlebe, würde ich sagen, hast du recht, weil am Ende des Tages ist es ja krass austauschbar, was du da verkaufst, ja? Also deine, keine Ahnung, schnurlose LED-Lampe für den Schreibtisch, wo du mit irgendwie klarweißem Licht Näharbeiten vornehmen kannst, die wird es wahrscheinlich auf Temu für ein Drittel des Preises geben und wahrscheinlich gibt es auch auf Amazon 40 andere Anbieter, die was Vergleichbares zu dir machen. Also wenn du jetzt nicht gerade, sage ich mal, eine Fertigungstiefe hast, die einzigartig ist, ein riesiges Patent oder, sage ich mal, einen Qualitätsruf, also Beispiel Kärcher, ja. Ich glaube, für Kärcher gibt es irgendwie wenig andere, also sind wir bei der Kategorie in der Regel Hochdruckstrahlreiniger. Heißt das so? Ja, ich glaube, ne?
Ja.
Oder auch Fensterabzieher und was sie da alles machen. Ja. Also da bist du halt irgendwie Go-To-Brand. Das heißt, du hast schon Markenversprechen, so wie Apple irgendwie für die besten Computer und Smartphones und Software steht. Wobei man die Software manchmal diskutieren kann, aber okay. So hat der Kärcher meinetwegen einen Ruf, dass es, sag ich mal, wenn ich hier meine Garage sauber spritzen möchte, die Nummer 1 ist und das ist sozusagen eine eigene Kategorie fast.
Ja.
Aber das haben ja die wenigsten, dass die in der Art eine Uniqueness haben. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du quasi auf einen unendlichen Feed schaust, aus Anbietern, aus Produkten, was hebt dich dann eigentlich noch ab? Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es quasi die Aufbereitung, die Präsentation deines Contents ist, deines Produktes. Wenngleich man natürlich immer fragen darf, wie viel, sage ich mal, Barriers of Entry, wie viele Eintrittsbarrieren schaffe ich dadurch? Weil ich glaube, sich eine gute Videoagentur zu holen und irgendwie meine Produkte gut zu inszenieren, also das ist jetzt noch nicht so eine hohe Hürde. Ja, aber Brandaufbau ist vielleicht eine.
Das würde ich gerade sagen. Ne? Ja.
Da sind wir wieder bei Get Big, Get Special or Get Out. Also wenn du Spezialisierung hinkriegst mit krasser Markenaufwertung. Also ich denke zum Beispiel an so einen Snox. Snox verkauft fucking Socken und fucking Unterhosen. Also ich weiß nicht, ist glaube ich das Commodity-Produkt schlechthin. Aber sind halt aufgeladen mit einem Wertversprechen, mit einer Personenmarke, mit irgendwie einer Legacy, vielleicht auch mit etwas, ich meine, dann bist du ja wieder fast irgendwann, was ja viele versuchen, ist ja diese Luxury-Aufladung, dass du sagst, ja, da geht es auch um Exklusivität, um Abgeschlossenheit, steht nicht jedem zur Verfügung, also Verknappung könnte dann wiederum eine andere Strategie sein. Aber darum geht es, glaube ich, Brand aufzuladen und gleichzeitig so herauszustechen aus dem unendlich langen Feed.
100%. Vor kurzem war bei dir im Podcast auch die Brand oder die Company Stur von Philipp, mit dem wir zum Beispiel auch vor kurzem auf Amazon oder mit denen wir auch vor kurzem auf Amazon gestartet sind, in einem Aufschaltungscase, so nennt sich das bei uns. Und das ist ein perfektes Beispiel. Starke Brand aufgebaut über die letzten Monate. Ich revidiere die Aussage vollumfänglich, Jahre. Und da merkt man einfach, wie krass viel das bringt. Und das schaffe ich durch zum Beispiel starken Video-Content, da gehört natürlich nochmal deutlich mehr dazu, aber das ist schon ein ganz entscheidender Bestandteil oder ein ganz entscheidender Basisbestandteil, würde ich es fast schon nennen. Dadurch schaffe ich Brand zu bauen und dadurch schaffe ich es auch gerade aus der Vergleichbarkeit ein Stück weit zumindest rauszukommen. Und dann, das wollte ich gerade tatsächlich auch nochmal machen, das Thema Personal Brand. Wir hatten es vorher mit Hitchler oder Hitchies, whatever. Wir haben es jetzt zum Beispiel gerade, oder du hast gerade in den Raum geworfen, mit Snox. Das ist bei so vielen, wenn ich schaffe, da noch meine Personal Brand dahinter zu packen, dann habe ich einfach deutlich mehr Stickiness am Ende für meinen potenziellen Kunden oder auch Bestandskunden, weil ich kaufe am Ende von einem Mensch. Und das macht einfach schon was aus. Und das nimmt mich stark aus der Vergleichbarkeit raus, weil keiner ist gleich wie ich oder wie du. Und dann kommen wir auch zum Thema Handel in Asien. Ich glaube, das kann schon auch nochmal sowohl Brand als auch eben Personal Brand, die verbunden ist mit der Brand, kann ein ganz entscheidender Bestandteil sein, um gegen Handel aus Asien, um es als Passwort mal reinzuwerfen, zu bestehen und zu Kernkompetenzen, wie zum Beispiel die Supply Chain, von denen mittelfristig aufstechen zu können. Aber lass uns direkt in das Thema Handel aus Asien einsteigen, oder?
Ja, du gibst hier den Ton vor.
Deswegen habe ich es vorgeschlagen. Ja, ich glaube, der Handel aus Asien, das ist ja ein Trendthema, ja, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Das wurde jetzt auch zum Beispiel auf einer K5 hoch und runter diskutiert, wo man es, glaube ich, schon auch mit einem kritischen Auge betrachten kann, inwiefern hat es heute Relevanz, inwiefern macht es mir wirklich relevant Konkurrenz, aber auch mit einem kritischen Auge dahingehend betrachten kann, dass es einfach schon relevant an Sendungen sind, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die da durch die verschiedenen Zolls abgefertigt werden oder vielleicht auch nicht abgefertigt werden, liegt dann im Auge des Betrachters. Von dem her, wie siehst du das? Wir haben einmal die Perspektive, die klar beide eine Daseinsberechtigung haben. Hey, heute nicht so wirklich relevant. Jeder seriöse Kauf findet nicht auf Temu oder whatever statt. Auf der anderen Seite haben wir schon die Relevanz oder die Perspektive, hey, das sind einfach verdammt viele Kunden. Da passieren sehr viele Käufe und de facto sind es oft einfach auch sehr ähnliche Produkte. Marktplatzvergleichbarkeit.
Naja, also ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, das zu unterschätzen. Ja, weil ich glaube, es sind ja irgendwie so 150 Boeings am Tag, die alleine irgendwie in den, ich weiß gar nicht, ob es US-Markt oder Europamarkt waren, fliegen. Und also ich will mal zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, ich finde, aus einer Nachhaltigkeitssicht wird mir dabei ehrlich gesagt übel. Ich weiß, es ist immer unpopulär, sowas zu sagen, weil alle ja irgendwie immer cool finden, wenn sich schnell was dreht und Skalierung und pipapo. Aber die Ressourcen dieses Planeten für de facto häufig Ramsch und niedrige Qualität zu verwerten und die dann irgendwie unter Umgehung gültiger Zollfaktoren, sage ich mal, nach Europa einzuschiffen, finde ich hochgradig problematisch. Nevertheless will ich hier nicht den Kampf gegen die Windmühlen führen. Also ich glaube, darauf darf man sich nicht ausruhen. Das ist keine Haltung zu sagen, das ist nicht cool, was die da machen, deswegen verschließe ich mich dem und schaue da weg, sondern man muss sich das angucken und schauen, was ich von lerne. Und am Ende des Tages ist es Aufgabe der Politik, da auch mal zu regulieren. Weil ich glaube, was viele nicht so wissen ist, die fliegen ja teilweise mal über Belgien, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt irgendwie einen so einen speziellen Flughafen, ich weiß nicht, Antwerpen, Brüssel, irgendwie in dem Eck, wo die teilweise in Belgien landen aus Asien und dann alles mit Paketen und haben ja sozusagen da richtig krasse Tricks drauf, wie man mit Paketgrößen quasi dann auch Zollgrenzen unterschreitet. Also sowas finde ich, da gehört halt einfach mal der Staat und auch Europa als Wirtschaftsraum irgendwie an die Kandare genommen. Das ist immer so das Big Picture. Im Small Picture, sage ich mal, wo dann deine HörerInnen irgendwie auch arbeiten, ist natürlich die Frage, was kann ich von lernen und wie positioniere ich mich dem gegenüber? Und es ist ja ein massiver Faktor, dass du halt diese große Masse hast. Und die Stärke von denen ist ja eigentlich dieses Factory to Consumer. Weil ich habe anfangs immer gar nicht so verstanden, mich Alex Raschung und ich sage so, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu Wish? War doch genau die gleiche Scheiße. Da hast du auch in Asien bestellt, hast in Kauf genommen, dass es in 4 Wochen erst kam, in so hässlichen grauen Säckchen. Dann war es irgendwie ramschig und was aus Wish geworden ist, wissen wir alle, die sind irgendwie kolossal gegen die Wand gefahren und dann im Bruchteil dessen, was an Geldern investiert wurde, eigentlich verkauft worden, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist eigentlich ein Implosionsfall, ne? So. Und der Unterschied ist natürlich der, dass ja Wish das sehr stark, sag ich mal, auch auf einem Marktplatzniveau gemacht hat. Also dass sie dir im Prinzip die ganzen Händler aus Asien sozusagen verfügbar gemacht haben und den Weg, den jetzt der Temu geht zum Beispiel aus Shein ist, dass sie natürlich weitergehen, die own quasi die gesamte Supply Chain und das ist ihre Kompetenz. So, und da würde ich halt schon massiv aufpassen, weil am Ende des Tages es ist vielleicht noch für viele nicht der Suchschlitz, wird es aber sukzessive. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie hier meine LED-Lampe, von der ich gesprochen habe, für 11 Euro mit nervigem Gewinnspielgebabbel auf Temu kaufe versus irgendwie 39 Euro bei Amazon, dann ist das natürlich ein merkbarer Faktor. So, und da kann jetzt nicht jeder drauf reagieren. Also sind wir wieder bei dem Thema, wo stehe ich eigentlich, wie bin ich positioniert, ja, get big, get special or get out. Von daher würde ich mir dann überlegen, was ist die Strategie dafür. Und da können wir jetzt aber gleich mal zu kommen, da gibt es ja verschiedene.
Voll, ich glaube, das jetzt korrelieren wir direkt damit, dass wir wieder aufs Thema Social kommen und gleichzeitig aufs Thema Marktplätze gehen, weil wie kann ich darauf reagieren? Ich kann nicht gegen Temu ankämpfen oder whatever. Ich brauche da jetzt auch nicht versuchen, aktiv auf dem Marktplatz selbst zu werden, zumal es die allermeisten Markenstand heute nicht wollen. Wichtig. Vor 10 Jahren wurde auch keiner auf Amazon, vielleicht wegen mir vor 12 Jahren, wollte keiner auf Amazon sein. Keine große Marke, die ja einen gewissen Standard hat, sich entsprechend präsentieren möchte etc. Keiner wollte davon auf Amazon sein. Heute sind sie alle auf Amazon. Das heißt, nur weil heute keiner auf einem Temu oder ähnlichem ist, heißt es nicht, dass die nicht mittelfristig da onboarden werden. Aber das heißt nicht, dass wir damit heute arbeiten müssen, sondern wir müssen uns anschauen, inwiefern können wir Richtung Brand hier arbeiten aus meiner Sicht und inwiefern können wir die anderen Marktplätze steuern. Oder wie siehst du das, Joel?
Ja, es ist genau das, was ich eben so versucht habe, ein bisschen anzudeuten, dass ich problematisch finde, als ich glaube, es ist manchmal eine deutsche Haltung zu sagen, der Anbieter ist nicht nachhaltig, was die Umwelt angeht, der hält sich nicht an Zollabsprachen, die Preisbildung ist überhaupt nicht wettbewerbsfähig zu mir, da gehört gegen gearbeitet, ich baue jetzt Widerstand auf, das mache ich nicht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, die falsch eingesetzte Kraft, ja, das ist, glaube ich, nicht Aufgabe der Händler, sich um sowas zu kümmern, das kann man über die Verbände meinetwegen politisch anmahnen, aber im Kern geht es, glaube ich, darum, sich eine Strategie zu überlegen, wie kann ich denn in dem Setting dann da funktionieren. Und da spielt natürlich das Thema Marke wieder eine Rolle, also das ist natürlich immer die Gefahr in so einem Temu-Umfeld, genau, einen Markenschaden davon zu tragen und vor allem völlig austauschbar zu sein. Aber da gibt es ja vielleicht andere Pfade, auf denen man gehen kann. Also ich könnte mir vorstellen, das, was du gerade zu Amazon beschrieben hast, das ist gerade eigentlich bei TikTok Shop das Thema. Viele wollen jetzt gerade wahrscheinlich nicht auf TikTok Shop sein, aber werden sich dann umschauen. Ich meine, man kennt ja hier diese, ich glaube, Kokosöl war das doch in USA, wo auf einmal irgendwie jemand, der so Kokosöle hergestellt hat zum, ich glaube, Ölziehen, ich weiß gar nicht genau, auf einmal so einen riesigen Markensprung hatte in Sichtbarkeit, in Bekanntheit, bloß weil der einfach in diesem TikTok-Umfeld verstanden hat, da die Zielgruppe gut auf sich zu ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt, sage mal, einen avantgardistischen Weg habe, also einen Pfad habe, wo ich sage, ich möchte ausbilden, ich möchte mutig sein, ich will irgendwie über Brand arbeiten, dann könnte ich zum Beispiel das TikTok-Game mir mehr anschauen. Wenn ich sage, ich will das partout nicht, dann kann ich natürlich sagen, ich versuche das Optimierungs-Game zu fahren, über Amazon meine Margen irgendwie zu optimieren, gucke mir vielleicht ein bisschen Retail-Media-Stuff an und wie ich das da irgendwie ausspiele. Dann wird das, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft. Da ist dann, glaube ich, eher die Aufgabe, sich wieder Gedanken zu machen, was könnte meine Spezialisierung sein und oder wie könnte mein Brandbuilding aussehen. So, da gibt es ja dann Profis wie dich auch, die man da quasi an der Seite hat, solche Dinge zu konfigurieren. Aber das sind ja so die Pfade, über die ich mir Gedanken machen muss. Das geht ja nicht weg. Und das ist ja sozusagen, man wird es messbar merken.
Vollkommen richtig. Oder man merkt das, glaube ich, auch schon in Teilen, in den USA ja deutlich mehr als in Deutschland. Kleiner Side-Fact, mittlerweile hat ja Amazon hier in den USA auch ein Pendant, ein Discount-Pendant, wie auch immer man es nennen möchte, gelauncht. Von dem her, das ist da, glaube ich, schon, da reagiert Amazon und das heißt was. Also Amazon reagiert, versucht selbst Lösungen zu etablieren und Co. Wie erfolgreich es dann sein wird, let's see. Aber ich glaube, allein das Zeichen zeigt schon sehr viel. Und ich glaube, der Nachhaltigkeitsgedanke, der Nachhaltigkeitsaspekt, der ist zum einen eine Chance für Brands. Zum anderen ist es aus meiner Sicht auch eher ein deutsch/europäisches Thema, gerade für all diejenigen, wo einfach relevant Markt auch in den USA haben. Da hilft mir das deutlich, deutlich, deutlich weniger. Das muss man, glaube ich, schon auch nochmal auf dem Schirm haben. Und am Ende Nachhaltigkeit oder ich spare mir bei der Glühbirne 30 € oder was das Beispiel gerade eben war. Und die Preise oder diese Verhältnisse, die sind tatsächlich realistisch. Das muss ich mir schon auch nochmal bedenken und mich einfach nicht nur auf Nachhaltigkeit beruhen. Weil am Ende, wenn ich da 30 € sparen kann, dann tun das auch heute schon viele.
Naja, vor allem sollte man ja auch mal zwei, drei Sätze über Skalierung verlieren. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal angucke, Zalando hat im letzten Jahr 10 Milliarden Umsatz ungefähr gemacht.
Ja,
So.
jetzt wird's spannend.
TikTok Shop hat in USA 5 Milliarden Umsatz schon gefahren im ersten Jahr und hat ja irgendwie gesagt, sie wollen in Richtung 20, 22, 22 Millionen, glaube ich, in dem Dreh. Also roundabout 20 Milliarden ist so die nächste Zielgröße. Und dann kann man sich mal angucken, das ist sozusagen fast ein Börsenwert von einem Nike, ne? Also das ist so ein, oder fast ein Umsatzwert von einem Nike, Entschuldigung. Also die sind nicht mehr so weit weg. Wenn ich es richtig im Kopf habe, macht, ich glaube, Nike macht so 40 Milliarden, kann es hinkommen? Müsst ihr mal
Ich glaube,
nachgucken,
ein
ob ich jetzt
bisschen
Quatsch
mehr.
erzähle.
Ich habe es vor kurzem
Ja.
gehört, ein bisschen mehr, glaube.
Also, aber so, in welchem Zeitrahmen reden wir da? Das ist ja irgendwie das Krasse, ne? So,
Total.
und dieser Scale, also zum Beispiel H&M hat irgendwie 2019, mal habe ich so die letzten Zahlen im Kopf, da waren es so 25 Milliarden, also so in dem Dreh werden die ja sein. Das heißt, wir reden hier teilweise von H&M-Niveau, von irgendwie ein halbes Nike, von irgendwie ein doppeltes Zalando. Also, und das Ding ist halt erst gestartet in den USA, ja? Also es ist gerade erst am Start. Also, da kommt vielleicht noch ganz viel anderes mit on top. So. Wollen wir uns jetzt mal nicht auf die genauen Zahlen festnageln, also vielleicht auch ein bisschen Populismus dabei, aber der Scale, der ist halt irgendwie groß. So, das sollte man halt immer im Kopf haben. Da sind wir halt
Ja.
wieder bei dem Kampf gegen Windmühlen, ja.
Ich wollte gerade sagen, die Zahlen sind natürlich immer Eigenangabe und Co. Da ist schon was anderes wie Public Listed à
Das
la
stimmt,
Nike
ja.
und Co. By the way, Nike ist knapp unter 40 Milliarden. Du warst richtiger. Aber ja, Fakt ist trotzdem, wenn es davon nur 50% sind, in einem Jahr, wie du sagst. Marktplätze in Europa, lass uns nochmal vielleicht ein bisschen mehr ansehen. Und jetzt kommt, nee, das ist eine falsche Formulierung, oder eine unfaire Formulierung, eine unvorteilhafte Formulierung. Nichtsdestotrotz, Marktplätze in Europa ist ja schon auch ein ganz klar ein Trendthema, wenn wir uns anschauen, was die letzten 12, lass es uns 24 Monate sein, nochmal an neuen Marktplätzen mit dazugekommen ist, im DIY-Bereich, im Cosmetics-Bereich, etc., etc. Da bekommt Amazon schon sehr relevant Konkurrenz. Da kommt einfach einiges mehr. Und jetzt kommt wieder dein Sprichwort von vorhin zu tragen, get big, get special or get out. Das sind ja einige Marktplätze gerade aktiv, wie zum Beispiel Otto, der heißt der Special, ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Wie zum Beispiel in Kaufland, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Wie zum Beispiel in Obi, da definitiv. Wie zum Beispiel in Douglas, da auch definitiv. Wie betrachtest du das?
Also ich hätte jetzt einen Otto oder einen Kaufland hätte ich bei der Get Big, Get Special or Get Out Komponente eher bei Get Big eingeordnet. Einen Douglas und einen Obi eher bei Get Special. Und ich, also was ich so immer das Gefühl hatte, war, dass es ja ein Trendthema war, dass jeder auf einmal Marktplatz sein wollte. Und ich glaube, das war
Ich glaube
nicht,
immer noch.
dass nicht alle davon gut beraten waren und sind, ja. Weil die Frage ist natürlich immer, habe ich einen irgendwie dezidierten Kundenzugang und ist der, sage ich mal, günstig replizierbar? Weil am Ende des Tages geht es ja für viele auch um Marketing-Spend, also wie kriege ich Kunden eingekauft und dann
Hast du eine
das
Position?
möglichst günstig. Und ich habe so den Eindruck, dass viele so diesem Ruf gefolgt sind und immer noch folgen, so, oh, jetzt muss ich ein Marktplatz werden und ich monetarisiere hier meinen Kundenzugang, den sie aber manchmal gar nicht so stabil haben oder in der Qualität, wie man es vielleicht wähnt. Von daher, ich würde halt immer gucken, was für spezifische Assets habe ich. Ich finde, Douglas hat durchaus da zum Beispiel Potenziale. Und da gibt es ja auch immer die Frage, wie groß ist die Nische eigentlich? Also ich finde, so ein anderer Anbieter, die jetzt meines Wissens, glaube ich, keinen Marktplatz haben, aber damit ich mir mal klar ist, was ich damit meine, ist zum Beispiel so ein Thomann. Thomann ist einfach so Go-To-Adresse schlechthin, wenn ich irgendwie an Musikprodukte denke. Da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, aber alle signifikant kleiner. Wenn ich aus so einer Position herauskomme, dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, was tue ich damit und wem stelle ich das zur Verfügung? Ob es in deren Fall so smart ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist sozusagen die Maßgabe, nach der ich eigentlich schauen muss, wie spezialisiert bin ich, wie groß und was gibt mir mein Kundenzugang eigentlich her?
Total. Ich glaube, wenn wir ein bisschen auf das Konsumerverhalten achten, dann werden wir schon auch, und das merke ich ja selbst, zum Beispiel ein Decathlon, zum Beispiel ein Douglas & Co., zum Beispiel ein Zalando, zum Beispiel ein About You. Diese Arten von Produkten, die kaufe ich nicht mehr auf Amazon. Das habe ich persönlich vor 3, 4, 5 Jahren gemacht. Mittlerweile kaufe ich mein Sportzeug. Ich habe gerade das neue Rennradtrikot zum Beispiel bestellt. Das kaufe ich nicht mehr auf Amazon. Da gucke ich noch nicht mal mehr. Ich gehe direkt auf den Decathlon und das mehr. Also Fakt ist, dass die Zahlen hier, die ja durchaus jetzt wieder public sind, das ja auch ganz konkret bestätigen, dass genau das wächst. Bei einem Zalando, bei einem Decathlon und Co., aber auch Notion, deswegen habe ich gesagt, ist so für mich eher so eine Mischung aus beiden, das ist schon wichtig, aber irgendwie schon auch get special, wenn man es zum Beispiel mit Amazon vergleicht, weil wir hier schon einfach ganz klar sehen und es ja auch die Zahlen hergeben, wie stark einzelne Produktkategorien sind. Wir bieten nochmal viel nebenher an, aber trotzdem aus Consumer-Perspektive und auch absatzseitig sind sie da schon eher in die Richtung Get Special, ZB-Möbel und kennen wir ja alle. Aber am Ende glaube ich, dass das schon weiter passieren wird, dass Consumer sich mehr und mehr auf die einzelnen Marktplätze begeben, um eben Spezialanbieter zu bekommen, aber dann nicht nur einen Hersteller, sondern dann eben das breite Portfolio bekommen, was auch fairerweise wieder gegen Asienhandel, Temu, whatever, spricht, wobei auch die ja mit Shein da einen spezialisierten Anbieter haben.
Na, ich habe gerade so drüber nachgedacht, es gibt ja immer so dieses typische E-Commerce-Dreieck aus Preis, Auswahl und Verfügbarkeit.
Ja.
Und ich finde, vielleicht ist es mittlerweile eher ein Viereck oder ein Quadrat oder eine Raute, dass man sowas wie Spezialisierung, Tiefenkompetenz noch mit hinzunimmt, weil ich finde, Decathlon ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ja. Die haben diese Sportspezialisierung, die haben bei der Auswahl, finde ich, eine wirklich überraschend krasse Tiefe. Also da kriegst du ja Sachen zum Tauchen, genauso wie Ballettsachen, wie Boxen, wie irgendwie Rennrad. Und dann haben sie für meinen Geschmack das Thema Verfügbarkeit auch im Griff. Also du weißt irgendwie, wenn ich da bestelle, ist es auch irgendwie in einer Woche da. Und beim Thema Preis habe ich so den Eindruck, ich zahle nicht den Brandaufbau, ja. Die CEO von eBay hat das so schön bei mir zum Speaker-Dinner gesagt. Sie meint so, ja, ich kaufe immer geile Brands, aber ich kaufe die immer gebraucht. Ich gehe doch nicht hin und zahle deren Marketing-Spends, ja. So nach dem Motto, hat sie auf der Bühne sogar gesagt, da hatte sie so ein sehr schicken Blazer an, meinte so, schauen Sie mal, dieser Blazer hier kostet 1200 Euro. Ich habe den für 120 gebraucht auf eBay geshoppt. Und das fand ich total sympathisch. Also dieser Faktor 10 war eigentlich nur Brandbuilding. Das war sozusagen die ganze Geschichte, was kostet mich die Werbung, was kostet mich die Agentur und so weiter. So, und das nimmst du doch einem Decathlon wunderbar ab, dass du das Gefühl hast, die haben Kompetenz in der Tiefe in ihrem Segment, haben da eine hohe Auswahl und ich zahle aber nicht irgendwie für das Rennradtrikot, keine Ahnung, 190 Euro, sondern es ist auch schweißabführend und wärmeregulierend und ich zahle dafür aber 47 Euro. So.
Ja, total. Oder noch weniger. In meinem Beispiel war es sogar noch weniger. Nee, spannend. Ich glaube, da waren einige sehr spannende Elemente dabei. Vielen Dank, Joel. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir. Viel Erfolg weiterhin. Gib Gas da draußen.
Danke, ciao.